Boah, ich würde es jedem empfehlen, der mit dem Garten neu anfängt. Lasst euch nichts schenken. Lieber Gutscheine und losziehen und selber gucken. Aber das für mich war so der Startschuss, wo ich so dachte: So, okay, jetzt zeigst du mal, was geht. Und dann habe ich richtig losgelegt. Und da war, glaube ich, auch dann dieser Klickmoment, wo man gesagt hat: Okay, das funktioniert, was die hier macht. Und ja, und dann stehe ich dann am nächsten Morgen, am besten, wenn es dann auf Wochenende ist, auch morgens mal um 6 Uhr mit dem Spaten im Garten. Ist man dann auch mal kurz aneinander geeckt mit dem Vorstand damals und dann gesagt haben: Also, wir sind jetzt gerade mal 3 Monate hier auf dem Grundstück. Hier ist ja jetzt, na, ihr wisst selber, wie es ausgesehen hat. Wir geben uns Mühe, aber es ist ja nun mal nicht in 3 Monaten passiert. Ja, also dann wird es irgendwann verrückt, ne? Also irgendwie dreht es dann bei mir dann durch. Also dieser Punkt kommt. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann ist der da.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne Muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Tina. Tina ist Hobbygärtnerin mit Leib und Seele. Was sie sich in den Kopf setzt, muss umgesetzt werden. Lieber heute als morgen, gerne auch gestern. Ich möchte heute von Tina wissen, wie man vom schwarzen Schaf zur Gartenfachberaterin wird, wie es ist, von einem Schreber in einen Hausgarten zu ziehen und warum sie in dem einen Garten das Chaos beseitigen und im nächsten Garten eines schaffen musste. Hallo, Tina.
Ja, hallo Jens.
Tina, wer bist du und was machst du?
Ja, ich bin Tina, ich bin 37 Jahre alt. Wir sind vor ein paar Jahren im Schrebergarten gestartet, haben jetzt dieses Jahr ein Haus gekauft und ja, beginnen sozusagen nochmal von Neuem und starten nochmal im Garten Richtung, ja, Gemüsegarten, Staudengarten, Ziergarten, Familiengarten nochmal komplett neu durch.
Wenn du sagst, du startest den Garten neu oder du startest in einem neuen Garten, dann heißt das, der ist noch nicht fertig oder er ist ganz am Anfang. Erzähl uns doch mal, wie dein Gartenrundgang aussehen könnte, wenn dein Garten soweit wäre, wie du ihn gerne hättest.
Also, wenn man bei uns in den Garten kommen möchte, muss man zunächst ja, die Terrasse 3 Stufen nach unten gehen. Und dann steht man erstmal auf einer Pflastersteinfläche. Die kann man dann nach links oder nach rechts weiter runterlaufen. Wir gehen mal rechts rum ums Haus, sozusagen in den Hauptgarten. Und da zog sich bis vor kurzem noch diese Pflastersteinlandschaft noch weiter in den Garten hinein. Da habe ich die Steine alle rausgenommen. Und da ist jetzt ein schönes Staudenbeet entstanden. Man muss quasi einen kleinen Weg, den ich angelegt habe, durch das Staudenbeet hindurchgehen. Dann, ja, dann kommt man an einer Zinkbadewanne vorbei, die ja mal zu einem Teich umgestaltet werden soll. Wir haben auf der linken Seite im Staudenbeet vom Weg findet man da noch so einen kleinen Miniteich, den haben wir auch direkt mit angelegt. Und verschiedene Insektentränken. Wir haben in dem Staudenbeet noch ja, ein Ohrwurmhotel und Insektenhotels und ja, ganz viele verschiedene Blüher, die ja jetzt so langsam dem Ende neigen, weil ich nicht gut genug geplant habe. Aber es ist trotzdem sehr schön. Und ja, wenn man dann so langsam an den Stauden vorbeigeht, sind auch einige auch aus dem Schrebergarten auch hinzugekommen, die wir da ausgebuddelt und hier bei uns im neuen Garten wieder eingegraben haben. Und dann kommt man auf eine Rasenfläche. Und diese Rasenfläche, ja, wird quasi umzäunt und gesäumt von einem Gierspät, was gehalten wird von Waschbetonplatten. Also die sind dann senkrecht in den Boden eingegraben, damit die den Giersch schön ja, repräsentieren. Und genau, das ist jetzt gerade das Projekt, was wir momentan starten. Also da der Giersch soll weichen und auch die Waschbetonplatten. Es soll da das Staudenbeet, was ich gerade erwähnt hatte, soll dann da weitergeführt werden. Und dann blickt man eigentlich geradeaus direkt schon auf eine Terrasse. Die haben wir im Sommer auch schon angelegt. Das ist eine Kiesterrasse. mit altem Tisch, mit einer alten Bank, schönen Stühlen, soll gemütlich hergerichtet sein, ein bisschen mit mediterranen Touch, sage ich mal. Da soll auch noch eine Outdoor-Küche entstehen. Da muss mein Mann sich aber ein bisschen mehr einbringen, weil er der Koch hier in der Familie ist, was er da noch genau braucht. Und was mir besonders gut gefällt, diese Ecke ist schon ein bisschen eingewachsen. Das heißt, da stehen ja schon Farn steht drin in den Beeten und Fingerhut. Also alles, was ich irgendwie mal da ausgesät hat, haben wir dann jetzt mal in diesem Sommer dann gesehen. Und das sieht ganz schön aus. Und da stehen auch ganz zwei alte Schmetterlingsflieder. Ja. Mag man sich streiten, die sind jetzt aber ganz lange stehen die da schon, wahrscheinlich schon 20 Jahre gefühlt, sind richtig tief verwurzelt und ist jetzt auch so ein Sichtschutz zu den Nachbarn. Ist aber ganz schön, weil die auch ganz tief hängen. Also man hat da wirklich so eine urige Sitzgemeinschaft geschaffen. Und wenn ich jetzt von dieser Terrasse wieder zurückgehe auf diese Rasenfläche, kann ich rechts weiter rumgehen und dann laufe ich links an einer Gartenhütte vorbei. Und stehe dann irgendwann vor einem Zaun. Und links ist eine Efeu-Hecke, eine riesengroße. Also Efeu ist auch ganz neu im Game. Also die wächst quasi auch schon durch den Rasen. Da müssen wir uns nochmal Gedanken zu machen. Und da sollen auch verschiedene Gartenbereiche einfach auch entstehen. Also nicht nur Staudenbeete an sich, sondern vielleicht auch noch eine Benjeshecke da mit einziehen. Also alles Richtung auch ein bisschen naturnah, aber so, dass es immer noch auch praktisch Ziergarten ist für meinen Sohn, weil der auch die Rasenfläche auch zum Fußballspielen braucht. Also ich kann dann jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt alles platt. Das funktioniert leider nicht. Noch nicht, aber irgendwann vielleicht. Und ja, und wenn man dann quasi nach rechts schaut, dann sieht man unser Häuschen und das ist dann auch die Südseite vom Haus. Dort hat sich dann ein Topfgarten integriert und dieser Topfgarten, der kommt von meinem Balkon oder von unserem Balkon aus unserer damaligen Wohnung. Die Töpfe haben wir alle dahingestellt, da ist eine kleine Sitzecke und in den Töpfen haben wir dann dieses Jahr schon Gemüse angebaut und zwar ja, Gurke, Physalis, Tomaten, Aubergine, Paprika, verschiedene Sorten und auch Kräuter, Basilikum, Thymian, Rosmarin haben wir in den Töpfen und auch ja, Obst, Himbeeren, also alles, was das Herz begehrt zum Naschen sozusagen. Und das hat auch wirklich gut funktioniert diesmal, muss ich sagen. Also auf dem Balkon habe ich damals nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil einfach ja, wir hatten schon wohl eine Sonnenseite, aber es ist nochmal ganz anders, wenn da eine Hauswand ist, die einfach die Wärme auch speichert und das hat super gut funktioniert. Selbst mit den Tomaten, also ich habe jetzt immer noch keine Braun- und Krautfäule, dadurch, dass die so auch ein bisschen geschützt sind, also es ist super gut. Und ja, und das ist natürlich für Bela, für unseren Sohn schön zugänglich, weil der dann überall naschen kann, ne? Und genau, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, wieder durch das Staudenbeet hindurch und dann stehe ich zwar wieder auf so ein Stück Pflasterfläche, sag ich mal, dann kann ich durch eine rote Tür gehen und dann kommt man in den Future-Gemüsegarten, nenne ich es immer, weil ja, der existiert quasi noch gar nicht. Also da habe ich ganz viele Ideen und wir sind auch gerade dabei, das Gewächshaus aufzubauen. Das ist der einzige Platz, der schon feststeht. Und die Fläche, ich kann nicht so gut einschätzen, wie groß sie ist. Ich würde jetzt aber mal sagen, so, ja, so 150, 200 Quadratmeter Fläche ist es. Das ist jetzt alles noch mit Rasen und Gehwegplatten. Da habe ich schon zwar einen Teil rausgeholt an Gehwegplatten und da ist auch schon ein kleines Dahlienbeet. Aber ansonsten muss dieser Gemüsegarten erst noch entstehen. Und da möchte ich ganz gerne Freiland, ja, Flächen nutzen, also keine Hochbeete, sondern wirklich ins Freie hinein, in die Beete, dann auch pflanzen. Und es soll dann auch, wie es jetzt auch im Staudenbeet ist, eine Mischung aus Blumen, Stauden und Gemüse dann auch werden. Und in den ja, in dem Gewächshaus dann das Typische, was man so kennt, ja, Tomate, Paprika, was einfach auch super gut funktioniert und einfach viel Wärme auch benötigt. Und dann soll noch eine weitere Terrasse dort entstehen, dass man da auch nochmal morgens sein Käffchen trinken kann und seinen Blick in den Gemüsegarten genießen kann und auch noch ein paar Wasserstellen. Ich hätte auch ganz gerne so einen kleinen richtigen Teich, vielleicht auch, wenn irgendwo ein paar Fische drin sind für unseren kurzen. Und ja, es soll einfach irgendwie so eine Mischung werden aus praktischen Hausgarten, der für alle irgendwie Mehrwert hat, aber auch ja, ein Weg zum naturnahen Gärtnern auch ist. Also es soll kein strukturierter, klarer Garten werden, sondern er darf auch ein bisschen wild sein. Also ich sag jetzt mal, vielleicht ein kleines geordnetes Chaos. Also es darf schon wild sein, was er jetzt halt nun mal gar nicht ist. Er ist jetzt eigentlich zum größten Teil, bis auf dieses Staunbeet, eigentlich tot. Sage ich immer, ne, weil einfach nicht viel passiert ist. Genau, wenn man dann noch will, dann kann man noch mal einmal von dort aus auch nach vorne zum Hauseingang laufen. Da haben wir schon einiges geschafft. Da war auch vorher Rasen und auch Gehwegplatten und wir haben das Problem, wir haben keine Stellfläche in dem Sinne. Wir haben wirklich alles nur Rasenflächen und dort haben wir uns dann entschieden, die Rasenfläche komplett zu entfernen und haben dort so eine Abstellfläche geschaffen, ich sag mal für Mülltonnen und auch für Fahrräder, dass das alles so ein bisschen praktisch ist, aber auch trotzdem noch harmoniert mit dem Haus und mit dem, wie wir auch leben. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Genau. Und von da aus kann man dann wieder, also man kann quasi einmal ums Haus herumgehen, kommt man dann wieder in den Rasengarten, sag ich jetzt mal. Und genau, also wir haben noch ganz viele Bereiche, die noch ganz vieles an Wildes bekommen müssen, an Charme und auch, ja, wo wir uns selber auch noch mal ein bisschen erproben müssen. Weil ich merke einfach gerade, was so Stauden angeht, das ist nicht so meine Welt. Also ich muss da noch echt viel lernen, was funktioniert und was nicht so funktioniert, weil ich mich im Schrebergarten hauptsächlich eigentlich ja, Gemüseanbau gekümmert habe, weil das nun mal gefordert ist. Und alles andere hat sich einfach so mit der Zeit ergeben. Und bei diesem hier ist es einfach, ich darf jetzt machen, was ich will und das macht es auch schwierig. Genau, ja. Also so ist der Gartenplan und so sieht es auch gerade bei uns aus.
Hört sich auf jeden Fall schön an und gut an und man kann gespannt sein und auf Instagram natürlich auch verfolgen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wer dir auf Instagram schon folgt oder folgen möchte, dort heißt du ja Parzellenchaos18 und das lässt ja darauf schließen, dass du nicht immer in dem Hausgarten warst, wo du jetzt bist, sondern vorher in einem Schrebergarten warst. Aber auch da fängt deine Gartengeschichte nicht an, aber erzähl doch mal so ein bisschen deine gartenkulturelle Geschichte.
Ja, also das Gärtnern liegt eigentlich so ein bisschen bei uns in der Familie. Also meine Oma war schon sehr gartenaffin. Die hatten früher, ja, wie soll man sagen, die hatten so ein Bungalow und dann der Garten, der davor war, war komplett alles mit Bäumen. Alles Bäume. Und die hatte immer gedacht, ach, sie bräuchte gar keinen Garten. Und irgendwann fing es dann an, nein, doch, jetzt hat es gepackt und dann hat sie diesen ganzen Garten wirklich alleine nach ihren Vorstellungen dann umgeplant zu einem wunderschönen, ja, Mix aus Baum- und Staudengarten. Und es war schon, ja, sehr naturnah, würde ich schon fast sagen. Also sie hat einen Steingarten dann auch mitentwickelt, mit einer großen Teichfläche. Also es waren alles so ihre Ideen und ich kann mich noch daran erinnern, als kleines Kind, wenn ich da geschlafen habe, die hatte noch den Schlafanzug an und dann stand die schon im Garten. Und das war wirklich, ja, da, weiß ich nicht, das behält man irgendwie. Und meine Mutter, die ist da genauso, die ist auch sehr, ja, gartennah unterwegs. Und ja, ich musste früher natürlich auch helfen, wie sich das gehört. Da wollte man natürlich nicht. Aber jetzt ja, fing das dann so langsam an, dass mich das, naja, ich sag mal nicht Gartenfieber, aber so diese Pflanzenvielfalt, dieses Interesse an Pflanzen und auch Gemüseanbau, dann kam in unserer gemeinsamen Wohnung von meinem Mann und mir. Da hatten wir einen sehr großen Balkon und ja, da ging es dann so los. Man hat so ein bisschen rumprobiert, man wollte dann und dann war das aber nicht so doll. Dann weiß ich noch, dann habe ich das mit Hortensien versucht, weil ich die so schön fand. Die sind mir natürlich alle auf den Südbalkon verbrannt. Und dann, ja, aus Erfahrung lernt man ja und habe dann mit Gemüse probiert. Und das hat auch einigermaßen geklappt, aber ich habe schneller wieder Pilzkrankheiten und alles bekommen, wie ich gucken konnte, weil ich natürlich dann auch nicht so penibel war mit den Töpfen zum Saubermachen. Und ja, man lernt halt. Und als unser Sohn dann geboren worden ist, war es dann ganz schnell so, dass ich diesen Drang nach Garten immer mehr gespürt hatte. Also unser Sohn, der war immer schon so ein kleiner Draufgänger und er hat sich immer ganz gerne auf die Töpfe auf dem Balkon gestellt, um den Autos zuzuwinken. Also wir haben auch an so einer sehr stark befahrenen Straße gewohnt und da war für mich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, nee, also irgendwie müssen wir uns was einfallen lassen. Zum einen ist es mir zu unsicher und zum anderen braucht der kleine Platz. Und dann haben wir uns verschiedene Schrebergärten bei uns hier im Umkreis angeschaut und dann war eigentlich ganz klar, dass wir uns da für den Schrebergarten, ja, ich sage jetzt mal, näher Naturschutzgebiet hier im Ort angeschaut haben und das war einfach, das hat gepasst. Wir haben uns Gärten angeschaut und klar gab es dann vorzugsweise auch den fertigen Garten, den man hätte nehmen können, aber wir haben dann gesagt, also irgendwie dieses ganz starre Strukturelle, was die dann auch haben, alles so in diesen quadratischen Formen unterteilt und gepflanzt und gemacht, das hat uns dann irgendwie nicht so gefallen. Und dann haben wir unsere Parzelle 18, deswegen auch Parzellenchaos 18, dann gesehen. Und ja, was soll man sagen? Ja, das war halt eine Wiese mit ganz vielen Birken und da war wohl regelmäßig die Seelandschaft drauf, wenn es dann im Winter viel geregnet hat. Aber die Laube, sie war dicht, wir hatten Strom und ja, war nicht so marode, wie man sich das vielleicht sonst vorstellt, wenn eine Parzelle länger frei steht. Und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell auch entscheiden können. Jetzt haben wir auch das Glück, dass wir sehr ländlich wohnen. Und die meisten, die hier leben, auch ein Haus mit Garten haben. Deshalb war da jetzt auch die Warteliste nicht so groß und haben auch schnell eine Zusage bekommen. Das war natürlich für die auch, ich sage jetzt auch mal, ein Gewinn, weil die haben gedacht, ach, das ist eine junge Familie, die wollen da auf jeden Fall was reißen. Die haben ein kleines Kind, das wird schon. Ja, und dann fing dann schon so ein bisschen die Probleme an, weil wir haben da, ja, wie ich gerade schon sagte, eine kleine Seelandschaft dann übernommen, indem wir dann gesagt haben, okay, wir müssen wohl die ganze Grasnarbe abtragen lassen und dann auch mit Mutterbohnen auffüllen. Das haben wir dann auch gemacht. Und ich glaube, das waren so ungefähr 40 Kubik, die dann aufgefüllt worden sind. Und es war so nass, dass dann wirklich nachher der Traktor, der den Mutterboden ausgebracht hat, dann noch von einem Bagger rausgezogen werden musste. Also das war alles, ja, stand irgendwie unter einem schlechten Stern. Ich habe schon gedacht, ach Gott, das wird alles nichts. Ja, und dann musste ja erstmal Rasen gesät werden. Und dann war es nur am Regnen, das war nicht so schön. Und dann war es dann auch ganz schnell, dass dann die ersten, nachdem der Rasen dann gewachsen war, dass sich die ersten auch schon beschwert haben, ja, es fehlen ja Beete. Ja, dann ist man dann auch mal kurz aneinander geeckt mit dem Vorstand damals und dann gesagt haben, also wir sind jetzt gerade mal 3 Monate hier auf dem Grundstück. Hier ist ja jetzt, na, ihr wisst selber, wie es ausgesehen hat. Wir geben uns Mühe, aber es ist ja nun mal nicht in 3 Monaten passiert. Aber das für mich war so der Startschuss, wo ich so dachte, so, okay, jetzt zeigst du mal, was geht. Und dann habe ich richtig losgelegt. Und dann ging es auch relativ zügig, dass wir dann da im Bauerngarten alles erstellt haben. Ne?
Und was hat letztlich dann deinen Schrebergarten von den anderen unterschieden? Weil ich habe ja auch in der Einleitung gesagt, das schwarze Schaf, das meine ich ja damit. Das ist ja gerade schon die Situation, die du geschildert hast. Das war ja noch ganz am Anfang. Aber nichtsdestotrotz hat sich ja dein Schrebergarten dann auch anders entwickelt als andere Schrebergärten, die dort vor Ort sind. Das heißt, sie haben sich ja von deinem, oder du hast dich von den anderen Gärten unterschieden. Was hat dich von den anderen unterschieden?
Also ich glaube, schon allein die Idee, dass man Mischkultur auch anders auffassen kann. Also Mischkultur ist natürlich klar verbreitet, dass man Gemüse untereinander, wie man was pflanzen kann. Aber bei uns war Mischkultur auch, naja, wir pflanzen das auch in Blumenbeete, das Gemüse rein. Wir wollen einen Bauerngarten. Wir haben keine festen Strukturen, was sozusagen auch die anderen Beete, die Zierbeete angeht. Sondern bei uns kam man eigentlich in den Garten rein und da war ein großes Inselbeet mit Nektarinenbäumchen und Apfelbäumchen drin, Staudenwander drin, Kohlrabi ist da gewachsen. Also das war für viele doch sehr fremd, dass wir nichts in Quadraten unterteilt haben, dass wir aber auch keine, ich sage jetzt mal, 8 Hochbeete da stehen gehabt haben und das je nach, ich sag mal, nach Lehrbuch vor 30 Jahren so aufgebaut haben. Also es war für viele doch sehr, sehr fremd und haben das auch nicht verstanden, dass das vielleicht funktionieren kann. Und auch, naja, die Idee dahinter, dass einfach aus so einem Garten, klar, es ist in dem im obersten Sinne ein Nutzgarten, aber somit aber auch eine Wohlfühloase werden kann. Weil was uns einfach extrem aufgefallen ist, ist, ja, die meisten kommen eigentlich nur hin, um den Garten nur zu beackern und zu beackern. Also, ne, der Rücken, der muss wehtun. Aber dieses Ganze auch mal genießen zu können und sagen, ich habe hier mir was Schönes geschaffen und ich verfolge trotzdem oder, na, wie sagt man, nicht verfolgen, sondern ich bin trotzdem in dieser dritte Regelung drin und es passt eigentlich alles. Ja, das war sehr schwierig, da den ganz am Anfang das wirklich allen so ein bisschen klar zu machen. Erst als dann damals unser erster Vorsitzender bei uns im Garten gesessen hat und dann zu mir sagte, Mensch, Tina, also bei dir hier kreucht und fleucht das alles, das ist richtig schön. Und da war, glaube ich, auch dann dieser Klickmoment, wo man gesagt hat, okay, das funktioniert, was die hier macht, auch wenn es nicht aussieht wie, naja, wie vor 20 Jahren, da ist der Kartoffelacker, daneben ist dann hier na, der Salatacker und alles ist schön strukturell aufgebaut, sondern, na, die hat zwar durcheinander, aber das funktioniert. Und bei ihr, ja, ist einfach ein Gartensystem, was einfach wieder einen Kreislauf schafft. Ja, und dann hat es eigentlich auch nicht lange gedauert, dass wir uns öfters mal zusammengesetzt haben. Und ich habe da auch eine Gartenpartnerin, die da so ähnlich denkt wie ich. Und ja, und das hat eigentlich gut harmoniert. Und dass ich dann gefragt worden bin, ob ich nicht Lust hätte, dann zum, ja, eine Gartenfachberater, sag mal, Mini-Ausbildung ist das ja, dann zu machen. Um einfach meine Idee oder ich habe sie ja nicht erfunden, aber ich sage jetzt mal die Idee, die ich hatte vom Gärtnern, vielleicht auch gerade an Neugärtnern auch weiterzugeben. Und ja, und dann habe ich diese Fachberaterausbildung gemacht und habe dann den Lerngarten bei uns im Schrebergarten übernommen. Und ja, das hat dann mehr oder weniger gut geklappt, muss man sagen, weil ja, es ist oft ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn man da mit Ideen kommt oder hier ganz klassisches Beispiel eigentlich Mulchen. Man denkt immer, ja, Mulchen ist doch total klar. Das ist doch eigentlich für die meisten total verständlich. Aber Leute, die wirklich noch wie vor 20 oder 25 Jahren Gärtnern, für die ist das nicht selbstverständlich. Die schwappte Erde muss zu sehen sein, da kommt kein Unkraut rein. Na, also das ist einfach schwer zu vermitteln. Und da ja, hoffe ich, dass ich da so ein bisschen vielleicht einen kleinen Grundstein gelegt habe, dass es auch anders geht und mein Nachfolger jetzt vielleicht das noch mal besser vermitteln kann als ich.
Also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du kommst da rein in die Gartenkolonie als neues Mitglied, machst alles ein bisschen anders oder vieles, dann kommt der Vorstand, du überzeugst den Vorstand irgendwie von dem, was du tust und sollst dann die Gartenfachberaterin werden, um dann ein bisschen deine Art zu gärtnern, den anderen Leuten beizubringen oder versuchen, sie dazu zu bringen, was sie seit 30 Jahren anders machen. Also muss man sich das so vorstellen oder ist es so, dass du dann die neuen Parzellen Pächter quasi angeleitet hast, wie sie ihren Garten gestalten könnten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil ich habe noch nie einen Schrebergarten gehabt. Ich weiß gar nicht, was eine Gartenfachberaterin dann eigentlich macht. Also vielleicht kannst du einmal erzählen, was macht eine Gartenfachberaterin überhaupt in der Kleingartenkolonie? Also ist das dann die da mit dem Lineal steht und die Hecke misst? Oder ist das dann die sagt, pass mal auf, pflanz doch da keine Thuja hin, sondern was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas anderes. Also wie muss man sich das vorstellen?
Also im Allgemeinen ist es so, dass also eine Fachberaterin eigentlich dafür da ist, um eigentlich alle Fragen rund ums Gärtnern in der Anlage irgendwie zu beantworten oder zu recherchieren, wenn es da irgendwie Bedarf gibt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, dass man auch unterstützend tätig ist, gerade auch wenn neue Parzellen übernommen werden, dass man sich dann auch mit den neuen Pächtern auseinandersetzt. Was habt ihr euch denn vorgestellt? Wie soll das denn mal werden? Und habt ihr da schon Erfahrungen? Kann ich euch da vielleicht helfen? Oder dass man einfach versucht, so ein bisschen anzuleiten. Und daraufhin hat man vor einigen Jahren dann bei uns den Lerngarten, gegründet. Das war früher ein Grundstück, auf dem ein Einfamilienhaus stand. Das gehörte aber alles irgendwie zu der Kolonie. Und diesen leerstehenden Garten hat man sich dann überlegt, komm, wir machen da einen Lerngarten hin. Jetzt gar nicht, dass man da jetzt sagt, ja, ihr müsst hier einmal die Woche alle reinkommen, die ganzen Pächter, sondern wirklich, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht mal Kurse. Die hatten wir dann auch angeboten im letzten Jahr. Und zwar, ja, Gemüseanbau, Gemüseanzucht. Was für Möglichkeiten gibt es eigentlich im Gemüseanbau? Was kann ich eigentlich realisieren? Und auch zeittechnisch auch realisieren und auch, welche Möglichkeiten der Mischkultur kann ich eigentlich machen? Ne? Wo sind da meine Stärken? Wo brauche ich dann noch Bedarf? Oder wie kann ich auch ganz einfach den Garten gestalten, sodass es für mich auch passt? Weil wir haben alles große Gärten gehabt. Unsere Gärten sind alle knapp 700 Quadratmeter groß. Das heißt, da muss auch viel angebaut werden. Und laut der dritten Regelung. Und da muss man schon so ein bisschen gucken, wie man was plant. Und da muss ich aber ganz ehrlich zugeben, also ich habe das jetzt zweieinhalb Jahre gemacht. Und da war wirklich das Interesse von den alteingesessenen Pächtern in einer Parzelle nicht sehr groß. Also die sind da schon sehr unter sich und auch schon sehr eingefahren mit ihren Sachen, haben da nicht so dieses Interesse dran. Aber gerade die Neupächter und auch, ich sag jetzt mal, alles, was so Anfang 30, Anfang 40 ist, so diese Region, da findet einfach so ein Umdenken statt und die auch sagen, naja, ich habe mir ja jetzt so einen Garten nicht genommen, nur um hier zu beschaffen, sondern einfach auch, es soll was werden, es soll schön werden, aber ich möchte auch hier Gemüse rausholen. Wie kann ich das machen im Einklang mit dem, was ich hier habe? Und da war das Interesse sehr groß und wir haben auch Beispielbeete dann. Ich hatte eine Kollegin bei mir, mit der habe ich dann zusammen Beispielbeete auch angelegt in dem Lerngarten nach Gertrud Frank oder auch nach dem Vierfelderwirtschaftssystem, was man machen kann. Also dann haben wir, wie man Stecklinge zieht, wie man da nochmal sich selber auch nochmal seine Gärten kostengünstig auch befüllen kann und haben Erntetage, Tauschtage und Samentauschtage angeboten. Aber das ist wirklich nur von der neueren Generation wird das super angenommen, von der älteren Eingesessenen überhaupt nicht. Also ganz, ganz selten, dass da mal einer auftaucht oder auch was Positives auch beizutragen hat. Ne? Das ist wirklich sehr schade, aber der Umschwung findet gerade statt. Das ist einfach so. Genau, dafür ist eigentlich dann die Fachberaterin da, einfach unterstützend tätig zu sein.
Okay, aber Veränderung braucht auch Zeit. Das heißt, man kann ja nicht von heute auf morgen alles einmal umbrechen. Das heißt, man...
Genau.
Und man kann auch nicht immer alle überzeugen. Das ist auch so. Du hast eben gesagt, als du erzählt hast, wie du deine Parzelle neu gedacht hast und neu gestaltet hast, dass du gesagt hast, du möchtest weg von dieser, ich sag mal, konservativen Zweckmäßigkeit einer Parzelle, also Anbau, Ziergarten, Hütte oder Laube, hin zu deinem Chaos, aber zu deinem schönen Chaos. Du hast gesagt, du willst dich da auch wohlfühlen oder man soll sich dort wohlfühlen. Und man soll das auch, ich sag mal, platt schön finden. Und ich glaube, so hast du es eben auch gesagt. Kannst du dich in deinen Garten setzen und deinen Garten genießen?
Den jetzigen oder den Schrebergarten?
Das ist egal. Also ja, ich meine beide. Worauf ich abziele, ist deine doch gewisse Umtriebigkeit, die ich ja auch in der Einleitung erwähnt habe, dass du sagst, du planst, du willst umsetzen, du willst machen und auf Instagram sieht man auch, dass du immer irgendwas machst, du baust, du bastelst irgendwas oder dekorierst. Deswegen frage ich, kannst du dich in deinen Garten setzen und deinen Garten einfach nur schön finden?
Nein, da bin ich ganz ehrlich. Nein, kann ich nicht gut. Also ich bin irgendwie, ja, ich habe innerliche Unruhe, sage ich immer. Also bei mir ist eine Idee im Kopf, das kommt dann gefühlt so über Nacht. Also es bedarf gar nicht jetzt wochenlanger Planung. Und ja, und dann stehe ich dann am nächsten Morgen, am besten, wenn es dann noch Wochenende ist, auch morgens mal um 6 Uhr mit dem Spaten im Garten. Und dann kann das gut sein, dass das dann richtig tabula rasa wird. Also mein Mann ist immer weniger begeistert, wenn er mich schon sieht, wie ich mit meinem Spaten und dann die Schubkarre irgendwo hinwandere ums Haus herum. Und dann denkt er schon, oh nee, das wird wieder ein Weg zum Bauhof. Und ja, also ich kann schlecht genießen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich predige mir das ja auch immer selber. Ich muss mich auch mal hinsetzen. Ne? Ich merke es ja auch mittlerweile ein bisschen körperlich ab, dass ich mich da auch ein bisschen übernehme, gerade was diese schweren Platten angeht. Aber wenn ich dann das im Kopf habe, dann will ich das auch machen. Und am besten in der nächsten halben Stunde muss das fertig. Ich habe keine Geduld. Das heißt, irgendwie wird es auch gemacht. Ich könnte natürlich auch meinen Mann fragen. Der würde mir gerne helfen, aber es dauert mir oft ein bisschen zu lange und der plant mir das zu sehr. Also der ist dann eher ein ganz anderer Typ, der sagt dann, ja, wir setzen uns erstmal hin und dann machen wir das so und so und wir machen einen Plan und dann müssen wir das erst so vorbereiten und so vorbereiten. Und ich bin dann eher, na, ich sitze dann schon mit dem Hintern im Beet und versuche dann halt die Waschbetonplatten da rauszutreten. Und ja, das ist dann so meine Machweise. Also die ist nicht... ja, weiß man nicht, ob man das jetzt wirklich so gut nachmachen soll. Ich sage mal, das Ergebnis zählt dann am Ende. Der Weg dorthin ist dann vielleicht, müsste jeder für sich selbst entscheiden, ob er das so macht. Aber ich bin dann schon sehr, ich bin kaum zu bremsen eigentlich, wenn ich da was im Kopf habe. Und dann wird das auch durchgezogen. Ist auch egal, was für ein Wetter, was für eine Jahreszeit, wenn er drin ist, dann wird das gemacht.
Du hast es aber eben gerade ja schon fast selber gesagt, es ist eine Typfrage, ne? Ich finde das ganz witzig, weil ich ja in der letzten Folge mit Wiebke gesprochen habe, von Unkraut und Argwohn. Bei der ist das Gärtnern immer der Prozess. Das heißt, die fängt an und das, was sie gerade tut, das ist für sie das Interessante. Das Endergebnis ist natürlich auch irgendwo wichtig, aber nicht der entscheidende Faktor. Und bei dir hört sich das so an, du planst nicht, sondern du denkst das Ergebnis und arbeitest dann sehr zielstrebig darauf hin. Und dein Mann ist wieder der andere Typus, der dann die Idee, die du hast, das Endergebnis, der das am liebsten planen möchte. Für den ist der Prozess vielleicht auch nicht so interessant, aber für den ist dieses Plan wichtig. Also ich finde das gerade super interessant, dass es so diese, ne, also wie man an solche Dinge herangehen kann. Aber meine Frage, die da jetzt raus resultiert, ist, wie oft, ich wollte gerade planen sagen, wie oft nimmst du dir was vor, was du machen möchtest, machst das dann und denkst hinterher, den Tag hätte ich mir sparen können.
Ja, das ist jetzt, oft denke ich das nicht, aber ich habe da so spontane Aktionen wie dieses Gierspät zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, das geht bestimmt ganz schnell. Da mache ich mir gar keine Sorgen, da kann ich ruckizucki das Staunenbeet erweitern. Und als ich damit angefangen bin, habe ich mir gedacht, oh Gott, was hast du dir angetan? Also steht noch genauso da wie vor 2 Wochen, die Schubkarre und Co., weil ich komme da einfach nicht weiter. Das ist alles so verwuchert und mir fehlt da auch gerade so ein bisschen die Motivation. Also ich habe gedacht, das wäre eine schnelle Nummer. Und da denke ich mir, ja, den Tag hättest du dir sparen können, das hättest du vielleicht besser durchdenken sollen, wie man das macht. Und ob das vielleicht auch sinnvoll ist, klar, Waschbetonplatten ist jetzt nicht so geil, sollte man nicht im Garten haben. Aber im Nachgang habe ich gedacht, ja gut, in dem Moment hatten sie einen Zweck. Die sollten wahrscheinlich den Giersch aus dem Rasen und aus dem Beet fernhalten. Ja, es ist jetzt vorbei. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen. Aber ja, das hätte ich zum Beispiel ein bisschen besser durchdenken sollen. Also das stimmt. Und aber ansonsten muss ich eigentlich sagen, selbst wenn mein Mann mit dem Kopf oft schüttelt, wenn ich dann auch hier in diesem, ich sag mal, in diesem Vorgarten-Rasenbereich, da waren wir gerade noch dabei, ja, hier zu renovieren in dem Haus. Also wir haben da noch die Wände und alles aufgehabt. Da stand ich schon mit meiner Broadfork im Vorgarten, habe dann nur diese Waschbetonplatten zum Hausgarten liegen lassen und den Rest habe ich schon rausgeholt. Und einen so einen Strauch, den habe ich mir dann von meinem Schwiegervater, darf man gar nicht sagen, weiß ich gar nicht, von meinem Schwiegervater haben wir im Auto rausziehen lassen, weil der so fest, also der war tot, aber der war so tief drin, habe ich nicht rausgekriegt. Naja, und dann war ich dann dazu gange und er war natürlich nicht so begeistert. Mittlerweile muss man sagen, es ist richtig schön geworden. Aber ja, ich sollte öfters mal ein bisschen mehr drüber grübeln. Und das meine ich auch damit mit meinem Staunenbeet. Ich habe mir einen Plan gemacht, den ich aber selber nicht eingehalten habe. Also ich habe mir einen Pflanzplan gemacht und überlegt, was kann ich aus dem Garten, aus dem Schrebergarten mitnehmen, was kann ich, was muss ich neu holen oder was kann ich irgendwie teilen, und habe das alles super gut geplant. Und ich war auch so in dem Moment wirklich sehr stolz auf mich, weil das so gar nicht meinem Naturell entspricht. Und dann habe ich das dann auch alles ganz toll dahingesetzt. Und wenn ich jetzt durch dieses Staunenbeet laufe, gefällt es mir zwar gut, aber es ist Kraut und Rüben, ne? Weil dann passiert es dann doch. Ach ja, die Pflanze finde ich auch ganz schön. Na ja, die knalle ich da jetzt einfach mit rein. Und dann, wenn dann alles auf einmal im Sommer wächst und groß wird, wo man sich dann fragt, ja, was hast du dir dabei gedacht, ne? Passt irgendwie gar nicht, blüht auch irgendwie komisch und ich weiß nicht. Aber ich bin einfach kein Planer. Das ist auch im Gemüsegarten oft so. Ich weiß im Groben, was zusammen funktioniert und was nicht, aber dann auch eher so aus Erfahrungswert und denke dann ganz oft, ja, okay, jetzt hast du das so gemacht, jetzt hast du aber noch 10 Tomaten übrig. Ja, wo fallst du die dann rein? Na, ins Kohlbeet. Ja, also dann wird es irgendwann verrückt, ne? Also irgendwie dreht es dann bei mir dann durch. Also dieser Punkt kommt. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann ist der da.
Jetzt könnte man nochmal über den Wortteil Chaos in deinem Instagram-Titel nachdenken, ob der jetzt zu dem Garten an sich gehört oder vielleicht Teil deines Mindsets ist.
Wahrscheinlich beides, ne? Ja, eigentlich ja, ist er ja wirklich aus dem Parzellenchaos, ja, damals aus dem Schrebergarten eigentlich entstanden. Und ich hatte mich mal vor ein paar Wochen hatte ich mich mit Freundinnen unterhalten und sagte dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch beibehalten soll. Und die sagte auch, du, das Chaos, das passt so gut zu dir, das lass mal ruhig drin im Namen. Na, also irgendwie, ja, ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich bin einfach nicht so der Mensch, der das so gut kann, gut planen kann. Ich bin zwar ein Kopfmensch, ganz bestimmt, aber irgendwann das Machen, das ist eher meins. Das ist eher meine Stärke, will ich auch sagen.
Und das ist ja auch vollkommen okay. Menschen sind verschieden. Und wenn das deine Art ist, an die Dinge heranzugehen und das funktioniert, ist es doch wunderbar.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal an deine beiden Gärten denkt, lassen wir den Balkongarten mal außen vor.
Mhm.
Aber nehmen wir mal den Schrebergarten und deinen Hausgarten. Im Schrebergarten war es so, da hast du bei null angefangen und da herrschte vorher Chaos. Hinterher ein bisschen auch und im Kopf sowieso. Aber da hast du von einem Chaos bist du in deiner Art Gärtnern gekommen und jetzt bist du im Hausgarten und da fängst du wieder von null an. Aber da war gar nichts oder ist gar nichts und du musst erst ein kleines Chaos schaffen, damit es für dich wieder ordentlich ist oder ein schöner Garten wird. So. Und du hast ja selber gesagt, der Garten war tot oder ist tot. Meine Frage ist aber, wenn du vorher in deinem Schrebergarten, den du ja aufgebaut hast, was Tolles erreicht hast und andere das ja auch angenommen haben, wie zum Beispiel der Vorstand der Kleingartenanlage, was nimmst du aus der Arbeit vom Schrebergarten mit in den Hausgarten, was du auf jeden Fall dort auch wieder so machen würdest wie im Schrebergarten und was auf jeden Fall nicht?
Ja, das also, was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist, was die Gestaltung des Gartens eigentlich angeht. Und zwar, was ich im Schrebergarten im Nachgang wirklich schön fand, wir haben es geschafft, da Gartenräume zu schaffen. Also durch die, organische Beetführung sind dann überall so kleine Sitzplätze entstanden. Es war, der Blick wurde durch gebrochen, wenn man auf der Terrasse saß, dann konnte man nicht sofort durch den ganzen Garten schauen und man hatte das alles auf dem Präsentierteller, sondern da war ein Beet dann davor, da war ein Baum, der da gewachsen ist. Und man musste wirklich sich durch diese Gartenräume durchbewegen, um zum Beispiel in diesen Bauerngarten zu kommen. Und das ist das, was mir hier auf jeden Fall fehlt, was ich hier auch schaffen möchte, besonders in den Gemüsegarten. Das ist wirklich, wie soll man sagen? Also das ist einfach an der Tür, klar ist der künstlich angelegt, der Garten, aber es soll trotzdem natürlich wirken. Und das ist, dass man da reinkommt und man denkt nicht so, Gott, oh, da hat sie aber schön die Beetumrandung gemacht, sondern das soll sich irgendwie alles fügen. Und das fand ich, das haben wir in unserem Schrebergarten richtig schön hinbekommen, auch wenn man am Anfang war es so ein bisschen holprig, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, da war ich ganz strukturell erst immer an den Zaun entlang mit geraden Beeten und das hat sich dann nach und nach so entwickelt, dass dann diese großen organischen Beete dazugekommen sind, wo dann die Beete richtig in die Mitte des Gartens reingeragt sind und das muss ich mich hier noch so ein bisschen trauen, auf jeden Fall jetzt in dem neuen Garten. Was ich schön fand, war auf jeden Fall der Bauerngarten, wie wir ihn angelegt haben. Aber da merke ich jetzt einfach, das möchte ich nicht mehr so machen, weil das war mir einfach von der Struktur zu stark vorgegeben, wie ich da platztechnisch walten kann. Das möchte ich jetzt anders machen, dadurch, dass ich wirklich in freie Beete, ins Freiland pflanzen will und nicht mehr in vorgegebene Beete sozusagen. Und was ich auf jeden Fall auch anders machen möchte, ist, aber das ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ob es interessant genug ist, aber ich lasse mir keine Pflanzen mehr schenken. Also da habe ich ganz klar gemerkt, im Schrebergarten haben wir so viele Pflanzen geschenkt bekommen von Hans und Franz. Und es war schön, weil wir dadurch auch schnell den Garten, ich sage jetzt mal, wirklich vollgekriegt haben und so, dass es auch urig wurde und so. Aber im Nachgang war ich dann wirklich nur noch am Rausschmeißen und um Pflanzen zu ersetzen, weil mir das eigentlich gar nicht gefallen hat, was da nachher geblüht hat. Und aber das ist dann so ein bisschen diese, die Blauäugigkeit oder vielleicht auch, man wusste nicht ganz genau, was es ist. Und dann gesagt, nimm mich erstmal, stell ich dahin und man ist auch dankbar und man freut sich total. Und dann am nächsten Jahr, quasi im Sommer, wenn dann alles blüht, kommt dann das Erwachen und denkt sich, war scheiße. Das gefällt mir ja jetzt gar nicht, das ist gelb. So, und da muss man wirklich sagen, um da wirklich seinen eigenen Stil auch zu finden, unseren eigenen Geschmack auch zu repräsentieren. Boah, ich würde es jedem empfehlen, der mit dem Garten neu anfängt, lasst euch nichts schenken. Lieber Gutscheine und losziehen und selber gucken.
Das bedingt aber auch, dass man natürlich die Erfahrung hat, um zu wissen, was man in den Garten setzen kann, damit es einem gefällt.
Ja, genau, das kommt dann auch hinzu. Also vielleicht ist da überall ein Lerneffekt dabei, ob man will oder nicht.
Genau, ne? Du hattest ja einen Schrebergarten und konntest ja erstmal Erfahrungen sammeln. Das heißt, diesen Vorteil muss man ja erstmal sich selber erarbeiten, damit man überhaupt die Erfahrung hat, um auswählen zu können, was ich denn nun in meinen Garten haben möchte.
Ja, richtig. Also das stimmt auf jeden Fall. Und es ist auch einiges, wo ich so denke, mittlerweile wird mir das wahrscheinlich auch wieder gefallen. Aber das ist, man pflanzt dann einfach wild drauf los, weil man hat es ja jetzt da stehen und dann kommen auch die wildesten Kombinationen einfach daraus. Und das würde ich jetzt nicht mehr so machen, wo ich dann wirklich denke, okay, ich muss einfach mehr recherchieren, um zu gucken, was gibt es und wirklich auch zu einer guten Gärtnerei fahren, um sich da auch beraten zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und das würde ich auf jeden Fall nicht mehr so machen. Und ansonsten bin ich da eigentlich sehr glücklich mit dem, was wir da im Schrebergarten auch geschaffen haben. Also vieles würde ich gar nicht jetzt wirklich verändern wollen, außer Erdbeerfeld. Das würde ich nie wieder machen. Das war eine Katastrophe. Das waren 60 Quadratmeter knapp, die wir da in Erdbeeren gepflanzt haben. schon alleine diese Pflege, ich bin da durchgedreht, regelmäßig. Einmal im Jahr habe ich versucht, das sauber zu machen und ich glaube, das letzte Jahr habe ich dann einfach gesagt, so, jetzt ist mir das vollkommen egal. Ich habe keine Lust mehr. Jetzt ist da so hoch Unkraut, wenn man da jetzt vorbeigeht, das ist so groß wie ich, aber da wird man nicht mehr her drüber. Aber das ist dann halt der Nachteil, wenn man so viel anbauen muss, dann resultieren manchmal dann auch solche chaotischen Beete dann daraus, ne? Weil man dann denkt, ja, okay, dann habe ich schon mal Fläche wieder verbaut, ne, wo dann irgendwie Obst dann wächst und ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Also nicht mehr so auf dieser großen Fläche einfach nur eine Sorte draufknallen und dann mal abwarten, wie es funktioniert. Also das ist, hat nichts mit Pflegeleicht oder so zu tun, das ist dann einfach nur blöd durchdacht.
Und als ihr als junge Familie euch entschieden habt, ein Haus zu kaufen mit Garten und dann alles unterschrieben habt, Notar und so, dann geht man raus, dann geht man vielleicht noch essen oder so. Ist dann irgendwo im Kopf die dritte Regel dir abhanden gekommen oder wird die auch in deinem Hausgarten irgendwo eine Rolle spielen? Also warst du froh, dass du dich davon befreien kannst vielleicht sogar oder wird sie sogar irgendwo Anwendung finden bei dir im Hausgarten?
Also ich weiß noch ganz am Anfang, als ich mich natürlich im Winter dann hingesetzt habe und versucht habe, unseren Garten zu planen, muss ich dazu sagen, ich habe nicht den Ziergarten geplant, sondern das war das Erste, was ich gemacht habe, war der Gemüsegarten. Das war so direkt mein Fokus. Also da hat sich das sofort wieder gespiegelt. Und da habe ich mich wirklich ertappt in den ersten Zeichnungen, die ich dann mal zu Hause gemacht habe, wie ich mir das so vorstelle, dass ich dem wieder gefolgt bin. Also ich habe dann da wieder meine Beete eingeteilt und gesagt, ja, da mache ich jetzt das rein, da kommt dann Gemüse rein. Und dann habe ich dann auch ein paar Zierbeete zwar daneben gestellt, dann auch das Gewächshaus. Und bin dann irgendwie auch ganz lange damit gefahren und fand das total gut. Und als wir dann wirklich hier in das, als wir dann den Schlüssel bekommen haben und ich durfte sozusagen jetzt endlich loslegen, stand ich dann hier im Garten und gerade in diesem Future-Gemüsebereich und dachte mir, Fortina, ey, was ist mit dir denn los? Du kannst jetzt machen, was du willst. Du brauchst jetzt gar nicht dir irgendwelche Gedanken machen, ob du irgendwelche Regeln hier einhältst. Und dann habe ich das auch verworfen und bin dann einfach nochmal neu gestartet. Also für mich war klar, das wird ein Gemüsegarten, das passt einfach von der Lage und ich möchte mich von diesem Gemüsebereich auch nicht entfernen, weil das einfach mein Ding ist. Ich mache das gerne und finde das auch wichtig, dass unser Sohn einfach auch damit aufwächst, dass der weiß, wo das herkommt, dass der hier durch den Garten gehen kann und kann alles naschen und muss dann nicht darauf achten, ob hier irgendwie was gespritzt ist oder sonst was, sondern dass es für uns hier alles zugänglich ist. Und und dann war für mich eigentlich ganz klar, das wird hier ein wilder Gemüsegarten. Das wird ganz anders als das, was wir im Schrebergarten gemacht haben mit dem Bauerngarten. Das fand ich schön. Das passte auch gut mit der Größe, die wir da zur Verfügung hatten. Aber hier ist es jetzt deutlich kleiner. Jetzt haben wir hier für, ja, ich sag mal, 150, 200 Quadratmeter so um den Dreh. Und da müssen wir, oder muss ich schon so ein bisschen gucken, wie ich es dann mache. Aber Gewächshaus steht, eine Terrasse soll hin. Und dann der Rest, die Beete werden sich dann da ergeben. So ist jetzt der Plan oder nicht Plan irgendwie, ne? Und und da musste ich mich aber wirklich vom befreien. Also man hat das echt so schon verinnerlicht, weil das ja in jedem Gespräch eigentlich schon fast, den man ja mit irgendeinem Neupächter da geführt hat, ja auch immer Thema war. Ja, du musst dran denken, die dritte Regelung. Denk dran, du kannst aber das auch so machen. Und dann hast du das auch schon. Und also es ist schon, das ist schon prägnant. Ne? Das muss man wirklich erstmal so abschmettern, dass es ja jetzt eigentlich gar keine Rolle spielt im Grunde genommen. Ne?
Genau, deswegen habe ich gefragt, ne? Weil man ja so ein bisschen das wahrscheinlich oder sehr verinnerlicht hat und auf einmal ist man so vogelfrei.
Ja, das ist schon schwierig. Also ne, ich weiß noch nicht, mein Zettel, ja, da machst du dann da Gemüsebeet und da machst du dann die Dahlien und da die Schnittblumen und da dachte ich mir, Latina. Da hast du doch endlich, ne? Ja, da musst du aber erst Klick machen. Das hat echt ein bisschen gedauert.
Jetzt hast du auf meine nächste Frage im Grunde schon mal die Antwort gegeben. Ich möchte sie trotzdem nochmal stellen, damit du auch nochmal gut antworten kannst. Du hast ja irgendwann angefangen im Schrebergarten mit Instagram. Dein Instagram-Name ist Parzellenchaos 18, weil Parzelle 18. Wie begehst du jetzt den Wechsel vom Schrebergarten zum Hausgarten, wenn das Parzellenchaos keine Parzelle mehr hat?
Ja, ich sehe das trotzdem, ja, da ne, beißt sich die Katze so ein bisschen im Schwanz. Also ich sehe das trotzdem irgendwie so noch als Parzelle irgendwo, ne? Also es ist so, es ist, wenn man sich jetzt das Haus wegdenkt von dem Grundstück, dann habe ich zwar einen großen Garten, aber dadurch, dass das Haus einfach, ich sag mal, so zu drei Viertel auf dem Grundstück steht, ist es trotzdem immer noch verschiedene Bereiche, verschiedene Parzellen, die sich dadurch ja irgendwie dadurch entstehen. Und daher passt das irgendwie für mich noch ganz gut. Und ja, und der Gartenbereich, auch wenn ich da jetzt ziemlich frei bin, ist es irgendwie trotzdem wie so eine Parzelle. Also das verändert sich irgendwie gefühlt nicht in dem Moment, weil ich dann doch etwas so begrenzt bin. Aber im Großen und Ganzen, ja, schließt sich das dann, ne? Also der Garten ist zwar als Ganzes eigentlich zu betrachten, aber ich bewege mich eigentlich weiterhin in einer Parzelle, nur ein paar Nummern kleiner, und verwirkliche da aber mein Gartentraum vom Gemüsegarten.
Und warum hast du mal mit Instagram angefangen? Also was war deine Intention und wo hat es dich jetzt hingeführt? Also was ist Instagram heute für dich?
Ich bin mit Instagram eigentlich angefangen. Also ich war nie so die Social-Media-Tante, also weder bei Facebook noch bei Instagram. Bin aber aufmerksam gemacht worden damals von einer Freundin, die war immer schon so ein bisschen im Gartenbereich. Das war so ihr Thema und die hat sich sehr viel Inspiration bei Instagram eingeholt. Und die sagte, du, wenn ihr doch jetzt den Schrebergarten übernehmen wollt, ne, da sind so viele, die einen Schrebergarten haben. Fragt die doch einfach mal an, wie so deren Erfahrungen sind. Ne? Vielleicht kann man sich mal austauschen. Ja, dann habe ich mich bei Instagram angemeldet und das war dann eigentlich der Startschuss. Hatte mich dann auch mit ein paar Leuten ausgetauscht und die sagten dann, ja, kannst du mir mal die Fotos irgendwie schicken oder kannst du die mal online stellen, damit man sich das mal angucken kann? Ich denke, ja, machst du einfach mal. Ich habe das dann einfach gepostet. Ja, und dann nahm das dann irgendwie so seinen Lauf. Also es war total ja unbeholfen. Und ich merke jetzt auch immer noch, wenn ich mich mit, ich sage jetzt mal, mit sehr großen Accounts dann teilweise unterhalte, dass ich da echt noch hinterm Mond bin, weil ich da so gar keine richtigen Ziele eigentlich mit verfolge, sondern sage, ich möchte einfach das posten, weil mir das Spaß macht und möchte mich da auch nicht unter Druck setzen, dass ich jeden Tag was posten möchte. Also ich verfolge da jetzt keine, Geldmachereien mit. Aber ich finde das schön, den Austausch, weil ich weiß noch ganz am Anfang, als wir so unsicher waren, ob wir das machen sollen mit dem Schrebergarten, weil es auch super viel Arbeit ist, darf man wirklich nicht unterschätzen. Haben wir da viel Zuspruch bekommen und der Austausch war wirklich, wirklich toll. Und es ist mittlerweile, haben sich da so viele Freundschaften auch rausentwickelt, mit denen man immer noch in Kontakt ist und wir uns auch regelmäßig treffen. Nicht nur die Schrebergärtner, auch die Hausgärtner. Und ja, und ich möchte das eigentlich gar nicht missen. Und das hat sich jetzt, also ich mache das jetzt seit 2021 bin ich jetzt bei Instagram, also wirklich seit Schrebergartengründung sozusagen. Und mache das wirklich gerne. Merke aber auch, dass Instagram mich manchmal auch echt triggert. Also, dass ich auch oft merke, boah, irgendwie dieses Gefühl, was man hat, dieses höher, schneller, weiter. Manchmal packt mich das richtig, wo ich dann denke, Mann, ey, so ein Scheiß und die Zahlen wieder so schlecht. Aber davon habe ich mich jetzt so entfernt. Ich mache das jetzt für die, die mir gerne folgen, die Spaß daran haben, ja, meinen chaotischen Stil da, wie ich mit der Gartenplanung umgehe und auch wie unser Garten sich dadurch entwickelt, dann auch voranzuschreiten. Finde das auch immer schön. Viele schreiben auch, Mensch, ich finde das so sympathisch, wie du immer sprichst, weil ich sag ja dann auch direkt, was ich dann auch denke und kann mich da auch nicht verstellen. Und ne, und es ist einfach schön. Ich muss sagen, ich halte mich einfach sehr gerne bei Instagram mittlerweile auf, weil einfach die Leute so super nett sind und man auch oft nochmal hin und her, ach, kannst du nochmal Samen schicken? Hast du dir das schon mal ausprobiert? Man hat so das Gefühl, das ist so eine ehrliche Community. Also da ist kaum jemand, den ich sagen will, da ist irgendwie Neid oder der andere, der dem anderen was nicht gönnt, hat man auch oft, gerade bei bestimmten Themen wie Hortensien, Anzucht, Start und so weiter. Also das sind dann immer so die Themen, wo man denkt, ach, jetzt geht's wieder los. Aber im Großen und Ganzen ist das eine tolle Gemeinschaft und das möchte ich eigentlich nicht mehr missen. Und darum mache ich das eigentlich auch weiter, weil es einfach Spaß ist, diesen Austausch da weiterzuführen und auch viele Fragen trotzdem noch zu beantworten. Also viele, die ja neu dazukommen und sagen, oh ja, guck mal, ich habe das und das bei dir gesehen. Kannst du noch mal sagen, wie du das gemacht hast? Ne? Und das ist auch schön, weil man dann auch weiß, okay, ich bringe auch noch Mehrwert mit. Also nicht nur gute Unterhaltung, sondern ich kann vielleicht noch dem einen oder anderen irgendwie was beibringen oder erzählen, wie ich es machen würde. Weil alles, was ich da repräsentiere, ist das, was ich selber auch an Erfahrung gemacht habe. Also da ist nichts, wo ich sage, das habe ich aber hier gelesen, sondern klar habe ich das irgendwo gelesen, aber ich probiere das mal. Und dann gucken wir mal, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so.
Man könnte meinen, das ist ein soziales Netzwerk.
Richtig, das triffst du den Nagel auf den Punkt, auf den Kopf. Ne? Aber es ist wirklich, ja, es ist wirklich schön. Und ich glaube, dass auch diese Gartenbubble auch eine ganz besondere Bubble ist. Weil ich glaube, dass gerade diese Beauty-Bereiche, das ist viel, ja, ist wahrscheinlich oberflächlicher, das sowieso. Aber ich glaube, dass das nicht so harmonisch und ja, so freundschaftlich ist, als ja, wie bei uns. Ne? Das ist irgendwie so, ja, wir profitieren irgendwie alle voneinander und das ist einfach schön. Da ist keiner richtig in Konkurrenz, weil wir haben eigentlich im Grunde genommen alle die gleichen Themen zu den bestimmten Jahreszeiten. Das ist einfach so in der Gartenbubble und das macht es, glaube ich, auch aus, dass wir uns eigentlich nicht konkurrieren, sondern dass man ja einfach voneinander lebt auch so ein bisschen. Und das ist schön. Und da ist auch keiner böse, wenn man mal sagt, du, das habe ich mir jetzt von dir geklaut. Das fand ich ganz gut, die Idee. Und das ist wirklich schön. Also ich kann wirklich jedem empfehlen, der einen neuen Garten plant oder da Inspiration sucht, auf jeden Fall sich die Garten-Accounts auf Instagram anzuschauen und auch die Leute ruhig anzuquatschen. Weil die sind alle nett. Die beantworten gerne Fragen und freuen sich auch, wenn da jemand wirklich Interesse zeigt und nicht nur komische Kommentare schreibt oder so, ne? Also das ist, doch finde ich echt eine Bereicherung.
Das waren doch schon ein paar schöne Worte, um langsam zum Schluss zu kommen. Und da habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Du hast am Anfang und auch mittendrin gesagt, dein neuer Garten, also der Hausgarten, ist oder war tot.
Mhm.
Was macht für dich einen Garten lebendig?
Ein Garten macht für mich lebendig, wenn drauf geachtet wird, was man pflanzt. Also klar weiß ich, dass man eine Hecke vielleicht pflanzen möchte, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die 1000 Insekten anzieht. Das ist auch oft so, halt einfach in so einem Hausgarten oder dass man einen Zaun ziehen will. Aber ich finde, wenn man es anschreibt, irgendwie mit der Natur zu gärtnern, nicht gegen sie, das finde ich eigentlich schon ganz gut. Dass man dann sagt, okay, ich gucke, was habe ich hier für einen Boden, was habe ich hier, was kann ich hier pflanzen an Stauden, an Insekten, die Insekten anziehen. Was kann ich dafür tun, dass sie sich bei mir wohlfühlen, dass es kreucht und fleucht, dass die Schmetterlinge kommen. Also wenn ich überlege, wie ich hier durchgelaufen bin, ganz am Anfang, es war kein einziger Schmetterling, keine Biene hier in diesem Garten. Mittlerweile gehe ich durch Downbeet und man hört so ein riesengroßes und dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Auch wenn das Beet vielleicht nicht gut aussieht, aber es funktioniert. Und was kann ich einfach dafür tun, dass das so bleibt? Also nicht nur, dass ich jetzt hier im Sommer stehe und dass das alles klappt, sondern was kann ich auch machen, dass es im Winter funktioniert und dass ich vielleicht dann auch Laub liegen lasse für die Igel, die dann kommen oder dann eine Benjes-Hecke erstelle, dass ich dann einen Unterschlupf für Tiere auch bieten kann. Und das ist für mich ein lebendiger Garten. Also nicht nur, dass die Pflanzen schön an Ort und Stelle stehen und blühen, sondern einfach auch das, was dahinter steckt. Und jeder weiß, der auch Gemüse anbauen möchte, ohne Insekten funktioniert es nicht. Und die muss ich mir auch in den Garten holen. Und klar sind Schnecken auch im Garten. Die gehören auch irgendwie zum Kreislauf natürlich auch mit dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich denke aber, wenn ein Garten ein geschlossener Kreislauf ist, wird man über dem alle her. Und es gehört einfach dazu, sich damit zu beschäftigen, dass unsere Gärten lebendig bleiben, dass die auch lebendig werden und nicht nur zu sagen, klar haben wir jetzt auch hier eine Kiesfläche, weil wir da jetzt unsere Mülltonne abstellen. Ne? Also es geht nun mal halt auch nicht ohne. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon gucken, dass man versucht, sich viele Pflanzen in den Garten zu holen, die auch nützlich sind. Sei es klar vorzugsweise heimische Pflanzen, aber auch die Pflanze, die einem gefällt, kann ja auch einen Nutzen haben, auch wenn sie nicht von hierhin kommt. Aber wie ich jetzt auch merke, man muss sich halt mit dem Thema super viel beschäftigen. Das war bei uns damals im Schrebergarten nicht so nötig, weil wir, das hat sich irgendwie ergeben. Und hier ist einfach, ja, hier stehen Scheinzypressen und Lebensbäume und ja, irgendwelche Hecken, die mal gepflanzt worden sind. Ja, klar kann da ein Vogel drin nisten, aber der bringt mir jetzt leider auch keine Hummel hier in den Garten. Ne? Also ich muss schon irgendwie gucken, dass sich das die Waage hält und dass ich dafür viel tun kann. Also das ist für mich ein lebendiger Garten, dass ich auch Sachen mal lassen kann, wo ich nicht immer mit der Hacke dazwischen muss, ach, da wächst jetzt Unkraut, sondern auch mal sage, ja, dann wächst das halt. Also da tut mir jetzt nicht weh. Ne? Also das ist meine Auffassung von Garten. Meine Schwiegermutter würde das jetzt anders sehen, die würde sagen, ja, auf gar keinen Fall. Ne? Also da darf kein Unkraut wachsen und da darf auch nicht so wild und da darf auch nicht so nah aneinander. Und bei mir ist es alles dicht aneinander. Wir haben super viele ja, Schnecken, die sich dann da drunter tummeln. Aber ja gut, die fressen sich dann irgendwo satt. Dann hat man seine Opferpflanzen vielleicht da stehen. Und also man kann dem immer so ein bisschen mitwirken, sag ich mal. Ne?
Sehr gut. Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Boah. Gibt es eigentlich so viele schöne Pflanzen. Aber das hört sich jetzt echt total banal an, ne? Aber ich wollte schon immer einen Olivenbaum haben. Und dieser also wir haben es schon mal probiert mit so einem Bäumchen, die man so kaufen kann, immer in den Gartencentern, so kleine. Und ich weiß nicht, wie viele wir schon hatten. Ich glaube, 8 oder 9 bestimmt schon. Die sind alle über die Wupper gegangen. Also es hat keiner überlebt. Und ich hätte gerne so einen ganz großen alten Olivenbaum im Garten und der wirklich funktionieren würde. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ne? Aber ansonsten gibt es einfach zu viele schöne Pflanzen, glaube ich. Also ich kann mich da nicht entscheiden. Weil ich es ja sowieso eigentlich super gerne bunt habe. Ich bin auch nicht der Typ, der nur lila-weiß pflanzt. Bei mir knallt es. Und deshalb schwierige Entscheidung. Aber so ein Olivenbaum wäre schon echt toll, wenn der funktionieren würde.
Dann fangen wir mal mit dem Olivenbaum an. Tina, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und hiermit überlasse ich dir das Mikrofon für ein paar abschließende Worte. Vielen Dank.
Ja, danke auch, dass ich Teil dieses Podcasts sein durfte. Und mich und meinen Account beziehungsweise auch einen Teil meiner Familie ein bisschen vorstellen durfte. Und Und wenn wir vielleicht oder wenn ich in irgendeiner Form jemanden zum Gärtnern begeistern kann, dann freut mich das schon sehr. Dann habe ich einen guten Beitrag, glaube ich, geleistet und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich sympathisch vielleicht rübergekommen bin und nicht so schnell geredet habe wie sonst.
Alles gut. Vielen Dank. Mach's gut.
Ja, dankeschön.
Das war die Folge mit Tina von Parzellenchaos 18. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch den Link zu Tinas Account. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.